Ja, vielen Dank. Der Olaf ist jetzt gar nicht mehr da. Nein, jetzt ist er gar nicht mehr da. Aber ich wollte, er hat ja vorher zu Beginn auch mit dem Abendmahl so ein bisschen gespielt und uns daran erinnert, tatsächlich, wie wir es lesen in der Apostelgeschichte, dass diese erste Gemeinde mit fröhlichem Herzen und mit Lobpreis Abendmahl gefeiert hat. Tatsächlich, das ist ein guter Hinweis und er hat uns eingeladen, das nachher so auch miteinander zu tun. Bin gespannt. Nun aber, das Thema des heutigen Gottesdienstes und dieser Predigt, der dritte Teil dieses Leitbildes, das wir uns gegeben haben, wir genügen uns nicht selbst. Wir genügen uns nicht selbst. Es war im Juli letzten Jahres unser Gemeindevorstand und der Heilige Geist, die zusammen, die sind ein gutes Team, sage ich euch, haben miteinander etwas Neues begonnen. Wir wurden miteinander neu dankbar darüber, was und wie Gott in den zurückliegenden Jahren Segen in unsere Dustinger Gemeinde gelegt hat. Ich kann mich noch gut daran erinnern, Juli letzten Jahres. Wir wurden neu dankbar für die Gelegenheit, hier eine neue Kirche bauen zu können. Wir wurden dankbar, dass sich seither weitere Leute unserer Gemeinde angeschlossen haben. Wir wurden dankbar für den Weg, der hinter uns liegt und auf dem Gott geführt hat. Das war im Juli letzten Jahres in dieser Gemeindevorstandssitzung. Wir und der Heilige Geist. Und gleichzeitig schauten wir nicht nur zurück in Dankbarkeit, sondern auch voraus. Und voraus war noch nicht die Dankbarkeit da, aber Fragen. Wo geht's denn hin mit unserer Gemeinde? Welche Richtung schlagen wir ein? Was wollen wir gegebenenfalls neu anpacken oder auch was sein lassen? Und dann haben wir ein Vierteljahr lang, jeder für sich und auch gemeinsam, Bibel gelesen, gebetet, haben Gottes Vision, Vorstellung von Gemeinde nachgespürt und all dem damit gerechnet, dass Gott uns in eine Zukunft führt. Wir wollen rechnen mit ihm. Ich möchte euch immer wieder einladen, das ist eine Übung, die man nie hinter sich hat, sondern immer wieder vor sich hat, auch in diesem Gottesdienst. Wir wollen jetzt rechnen mit Gott. Wir und der Heilige Geist, ihr erinnert euch, dieses starke Team. Wir haben uns dann für einen Bibeltext entschieden. Er soll uns Geländer sein auf unserem Weg in diese Zukunft, die noch so unklar ist. Er soll, dieses Leitbild und dieser Bibeltext soll uns ein Leitstern sein, so wie damals, ihr erinnert euch in der Weihnachtsgeschichte, der Stern von Bethlehem, den Leuten, die nach Bethlehem reisen sollten, Leitstern, Orientierung war. Und der Text aus der Apostelgeschichte, Olaf hat ihn vorher schon vorgelesen, erzählt von der ersten Gemeinde. Ich weiß nicht, ich meine, das ist die erste, wirklich die erste gewesen, wisst ihr? Die erste Gemeinde. Was Besonderes. Lasst uns jetzt, wenn wir diesen Text hören, nochmal von der ersten Gemeinde nachspüren, aus welchem Holz diese Worte geschnitzt sind. Drei Verse nochmal aus Apostelgeschichte 2. Aus welchem Holz diese Worte geschnitzt sind. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Teilten alles miteinander, was sie besaßen. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. So aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die ersten Christen, aus welchem Holz ist dieser Text geschnitzt? Die ersten Christen hatten ein wirklich starkes Miteinander. Sie haben viel miteinander geteilt. Sie hatten in wichtigen Dingen einen großen Zusammenhalt. Die Bibel gab ihnen Richtung. Sie kamen zum Beten zusammen. Sie brachen das Brot, sie feierten Gottesdienste im Großen und kamen in den Häusern im Kleinen zusammen. Sie waren aufrichtig, heißt es. Und dass sie an Jesus glaubten, verstanden sie als ein Wirken Gottes. Als ein Wirken Gottes unter ihnen. Gott wirkte. Jesus hatte sie zusammengestellt, es war ihr Verständnis und es blieb jetzt ihre Aufgabe, diesen Zusammenhalt miteinander zu leben, beieinander zu bleiben, auch dann, wenn es schwierig wird. Und es wurde schwierig im Laufe der Apostelgeschichte, ziemlich schwierig. Bist du so zusammen wie die Pinguine? Habt ihr sie noch vor Augen? So zusammen wie die Ameisen, so zusammen wie die Krebse. Alle waren angefeindet, von außen kam eine Bedrohung. Sie hielten zusammen, sie gehörten zusammen, sie verstanden sich als zusammen. Echt der Hammer, so eine Gemeinde. Und ich meine, diese Worte haben für jede christliche Gemeinde bleibenden Wert, Bedeutung. Das heißt, also auch für uns. Leitstern, Orientierung. Hinzu kam, diese erste Gemeinde genügte sich nicht selbst. Es interessierte sie, wie es den anderen um sie herum ging. Sie erzählten den anderen Leuten, die mit ihnen in der Stadt lebten, von ihrem neuen Leben und sie luden sie in ihre Häuser ein. Und bei den anderen draußen am Ort, so heißt es, standen sie in hohem Ansehen. Ob die damals schon eine Putze gemacht hätten, keine Ahnung. Heute also noch der dritte Teilsatz unseres Leitbildes, wir genügen uns nicht selbst. Im apostolischen Glaubensbekenntnis, das nur ganz gelegentlich unterm Jahr mal in den Gottesdiensten gesprochen wird, heißt der dritte Teil, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche. So beginnt dieser dritte Teil. Christen glauben, jetzt spitze ich mal etwas zu, die Christen glauben nicht an die Kirche. Sie glauben auch nicht an den Teufel. Wir glauben nur an den dreieinigen Gott. Und trotzdem steht da, wer ganz genau hinschiebt, wer ganz genau liest, ich glaube an den Heiligen Geist als Teil der Gottheit, ja, Gottes. Und dann heißt es aber nicht, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Es steht nur da, die heilige christliche Kirche, nicht an die Kirche, die heilige christliche Kirche. Das meint, ich bekenne, dass es diese Kirche gibt. Glaubensbekenntnis, die Kirche gibt es. Ich bekenne das jetzt aber nicht, dass es diese Kirche gibt, weil es die Süddeutsche jährliche Konferenz gibt, dieses große Kirchenparlament, oder weil es Bischöfe gibt oder Pastoren in der EMK, die so vor Augen sind. Ich bekenne die Kirche auch nicht, weil ich den Betrieb in der eigenen Gemeinde sehe, den Kirchenkaffee schlürfe, beim Tessé-Gebet mitmache oder bei der Jungscha und der Chor Salz und Licht fest im Gemeindeprogramm steht. Ich glaube die heilige Kirche nicht, weil mich unser schönes Kirchengebäude davon überzeugen könnte, dass es diese himmlische Filiale auf Erden gibt. Wer also die Kirche nur von außen sieht, sieht einen Art Verein. Er sieht in der Hechinger Straße 5 einen Ort, an dem Menschen mit einem gemeinsamen religiösen Anliegen und Interesse zusammenkommen. Er sieht dann natürlich auch, so ehrlich müssen wir sein untereinander, wie es hier menschelt und vom himmlischen Jerusalem immer ganz schön wenig unter uns zu spüren und zu sehen ist. Das sieht der auch, der von außen Kirche sieht. Und noch vieles mehr. Aber aus diesen Gründen, aus all diesen Gründen glaube ich nicht Kirche. Ich glaube Kirche viel mehr und ich bekenne Kirche viel mehr, weil mich, ich rede ganz persönlich, weil mich hier in der Kirche das Wort meines Herrn und Gottes mich gepackt hat. Das kann ich euch nicht zeigen. Das ist nicht äußerlich sichtbar. Vielleicht dann irgendwann doch, hoffe ich. Aber zunächst nicht. Ich glaube Kirche, ich bekenne Kirche, weil mich in der Kirche dieses Wort meines Gottes an die Quelle des Lebens führt. Meines Lebens führt, eines jeden Lebens führt. Weil ich in der Kirche zu beten gelernt habe. Wo habe ich beten gelernt? Ich habe beten in der Kirche gelernt. Und weil ich hier in der Kirche dem vertrauen kann, den ich nicht sehe. Ich glaube Kirche, weil ich vom Evangelium Jesu nur in Kirche gehört habe. In der Kirche ist das Wort von Jesus zu Hause. Es ist hier zu Hause. Es hat hier seinen Platz. Gott ist hier zu Hause mit seinem Wort unter uns. Und weil mir dieses Wort Gottes und Jesu Christi des Evangeliums nur dort an dieser Stelle deutlich macht, dass er dieser eine große, herrliche Gott ist und ich der sündige Mensch und dass Jesus die Brücke zwischen uns gebaut hat, erfahre ich, erlebe ich, höre ich nur in der Kirche. In Kirche hören wir, dass unser Herr mitten unter uns ist. In Kirche wird erfahrbar, dass Gott lebt, führt, tröstet, herausfordert, Frieden schenkt, Dämonen austreibt, heilt. Hier hören wir Jesus von seinem Vater sprechen, der zugleich auch unser Vater ist. Ich höre sowas nur in Kirche. Darum bekenne ich heilige christliche Kirche. Es ist vor allem diese unsichtbare Seite von Kirche, weshalb ich Kirche bekenne. Diese Seite, die man von außen nicht ohne weiteres sieht, aber die da ist, weil Gott da ist und weil Gott in uns und bei uns und unter uns wirkt. Ich bekenne das. Kirche ist nicht deshalb heilig, weil du darin bist, du so ein Musterexemplar von Mensch wärst. Oder weil an diesem Ort nur besonders sympathische Menschen sind. Sorry, nein. Kirche ist heilig, weil sie vom Wort ihres heiligen Herrn lebt. Und selbst wenn wir miteinander eine schlechte Figur abgeben sollten, wir alle miteinander, dann gehören wir dennoch zu diesem hohen und heiligen Haupt, das den Namen Jesus trägt. Jesus ist Kopf, wir sind Körper. Im Kolosserbrief heißt es, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Und weil er heilig ist, sind wir es durch ihn auch. Und dabei ist dann auch sofort klar, Jesus will, dass viele Menschen zu Gliedern am Leib der Kirche werden. Dass andere Menschen andocken, wie die Ameisen. Habt ihr das noch? Angedockt an diesen Klüngel, wo sich der Ameisenbär verschluckt hat. Dass sich hier Menschen entfalten, dass sie im Glauben wachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Wir genügen uns nicht selbst. Es gibt Kirche, damit wir Christen sein können. Es gibt Kirche, dass wir hier eine eiserne Ration und eine Wegzehrung mitbekommen für das, was wir draußen außerhalb dieser Kirche, dieses Gottesdienstes brauchen für unsere Seele, für unser Leben. Wenn wir nämlich vor unserem Computer sitzen, an der Spüle, im Garten oder an den Werkbänken stehen, wenn wir Maschinen bedienen, Ware verkaufen, an der Kasse sitzen oder vor der Kasse stehen, Kirche ist dazu da, dass wir auf eine neue und gestärkte Weise in die Woche entlassen werden. Kirche ist dazu da, dass wir das Wort des Herrn mit auf den Weg bekommen, dass wir unterwegs zuerst einmal selbst davon leben können. Und damit dann anderen weitergeben und ihnen etwas davon mitgeben, was uns heilig geworden ist. Wir genügen uns nicht selbst. Und dabei möchte ich euch sagen und mir selbst auch, Kirche hat nicht nur Heimspiele. nicht Fußballverein, Bundesliga, die haben nicht nur Heimspiele. Die haben auch Auswärtsspiele. Kirche hat auch Auswärtsspiele. Kirche darf sich nicht nur am vertrauten Nestgeruch genügen lassen. Überall, wo Kirche ist, ist sie gefragt, ob sie dem Auftrag dient oder ob sie zum Selbstzweck geworden ist. Ist sie Selbstzweck geworden, fängt es in der Regel irgendwann an zu muffeln. Und das tut ihr nicht gut. Kirche hat Auswärtsspiele. Wie viel Prozent unseres Christseins, unseres Gemeindelebens spielt sich in der Komfortzone ab? Sind Heimspiele? Und wie viele Auswärtsspiele haben wir? Lasst uns miteinander im Auge behalten, dass Jesus seine Jünger ausgesendet hat. Zu den verlorenen Schafen Dusslingens und Umgebung. Wir wollen anderen mit zu der Quelle des Lebens nehmen. Wir laden ein an die Orte, an denen es Brot des Lebens gibt. Wir genügen uns nicht selbst. Einige von euch wissen schon, dass ich mich in diese Geschichte, die ich euch zum Schluss lesen möchte, erzählen möchte, dass ich mich in diese Geschichte etwas verliebt habe. Sie steht für mich für eine Kirche, die neu wird, die sich nicht selbst genügt. Ich lande mit dieser Geschichte. Die Geschichte von den 5 Mönchen. Es war einmal ein Kloster, für das schwere Zeiten angebrochen waren. Er war bis zu einem solchen Ausmaß dieser Orden dezimiert worden, dass es nur noch 5 Mönche übrig blieben. Der Abt und 4 andere, alle über 70. Es war klar, dass es ein sterbender Orden war. In den tiefen Wäldern, die das Kloster umgaben, stand eine kleine Hütte, die ein Rabbi von einer nahegelegenen Stadt gelegentlich als Einsiedelei benutzte. Eines Tages kamen die alten Mönche wieder mit, dass der Rabbi in seiner Eremitage war. Der Rabbi ist im Wald. Der Rabbi ist im Wald, pflegten sie einander zuzuflüstern. In einer solchen Zeit, als der Abt sich wieder einmal zermarterte über die unabwendbaren Tod seines Ordens, fiel ihm ein, den Rabbi in seiner Eremitage zu besuchen und ihn zu fragen, ob er möglicherweise einen Rat wüsste, wie das Kloster zu retten sei. Der Rabbi hieß den Abt in seiner Hütte willkommen. Aber als der Abt den Zweck seines Besuches erklärte, konnte der Rabbi nur mitfühlend ausrufen, ich weiß, wie das ist. Der Geist hat die Menschen verlassen. Es ist genauso in meiner Stadt. Fast keiner kommt mehr in die Synagoge. So weinten der alte Abt und der alte Rabbi zusammen. Dann lasen sie in der Tora und führten in Ruhe tiefe Gespräche. Die Zeit kam heran, dass der Abt aufbrechen musste. Sie umarmten sich. Es war wunderbar, dass wir uns nach all den Jahren begegnen konnten, sagte der Abt. Aber ich habe noch immer das nicht erreicht, deswegen ich hergekommen bin. Gibt es denn gar nichts, dass du mir sagen kannst, keinen kleinen Rat, der mir helfen würde, meinen sterbenden Orden zu retten? Nein, es tut mir leid, erwiderte der Rabbi. Ich habe keinen Rat zu geben. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass der Messias einer von euch ist. Als der Abt zum Kloster zurückkehrte, versammelten sich seine Brüder um ihn und fragten, nun, was sagte der Rabbi? Er konnte nicht helfen, antwortete der Abt. Wir haben nur geweint und zusammen die Tora gelesen, antwortete der Abt. Das Einzige, was er sagte, gerade als ich ihn verließ, es blieb mir etwas unklar und dunkel, dass der Messias einer von uns sei. Ich weiß nicht, was er meint. In den Tagen, Wochen, Monaten, die folgten, bedachten die alten Mönche dies und fragten sich, ob es irgendeine Bestätigung für die Worte des Rabbis gäbe. Der Messias ist einer von uns? Kann er überhaupt einer von uns Mönchen hier im Kloster gemeint haben? Also wenn das der Fall ist, welchen? Glaubst du, er meinte den Abt? Ja, wenn er irgendeinen meinte, war es vermutlich Vater Abt. Aber er ist mehr als eine Generation lang unser Führer gewesen. Andererseits könnte er Bruder Thomas gemeint haben. Sicherlich ist Bruder Thomas ein heiliger Mensch. Jedermann weiß, dass Thomas ein Mann des Lichts ist. Sicherlich konnte er nicht Bruder Eltret meinen. Eltret ist zeitweise schrullenhaft. Und wenn ich es recht bedenke, auch wenn er ein Ärgernis für die Leute ist, hat Eltret eigentlich immer recht. Oft sehr recht. Kann sein, der Rabbi meint wirklich Bruder Eltret. Aber sicher nicht Bruder Philipp. Philipp ist so passiv, ein echter Niemand. Aber dann, beinahe rätselhaft, hat er die Gabe, irgendwann immer da zu sein, wenn man ihn braucht. Er scheint wie durch einen Zauber an deiner Seite. Vielleicht ist Philipp der Messias. Natürlich meinte der Rabbi nicht mich. Er konnte keinesfalls mich meinen. Ich bin nur eine gewöhnliche Person. Aber angenommen, er tat es. Angenommen, ich bin der Messias. Oh Gott, nicht ich. Ich könnte nicht so viel für dich bedeuten, nicht wahr? Wie sie in dieser Art überlegten, begannen die alten Mönche einander mit außerordentlichem Respekt zu behandeln. Wegen der entfernten Möglichkeit, dass einer von ihnen der Messias sei. Und auf die noch entferntere Möglichkeit hin, dass jeder der Mönche selbst der Messias sein könnte, begannen sie, sich selbst mit außerordentlichem Respekt zu behandeln. Weil der Wald, in dem das Kloster lag, so schön war, geschah es noch gelegentlich, dass Leute es besuchten, um auf dem kleinen Rasen zu picknicken, die Wege entlang zu wandern, sogar dann und wann in der baufälligen Klosterkapelle zu beten. Als sie so taten, fühlten sie, ohne sich dessen bewusst zu sein, diese Aura von außerordentlichem Respekt, die nun die fünf alten Mönche zu umgeben begann, die von ihnen auszustrahlen und die Atmosphäre des Ortes zu durchdringen schien. Es war etwas seltsam Anziehendes, ja sogar Bezwingendes daran. Kaum wissend warum, kamen sie immer häufiger wieder zu dem Kloster, um zu picknicken, zu spielen und zu beten. Sie begannen, ihre Freunde mitzubringen. Um ihnen diesen besonderen Ort zu zeigen. Und ihre Freunde brachten deren Freunde mit. Und dann geschah es, dass einige der Jüngeren, die das Kloster besuchten, anfingen mehr und mehr mit den alten Mönchen zu sprechen. Nach einiger Zeit fragte einer, ob er sich ihnen anschließen dürfe. Dann ein anderer. Und noch einer. Darum gibt es uns. Wir genügen uns nicht selbst. Und wo wir uns doch selbst genügen, da bitten wir Gott heute im Abendmahl um die Vergebung unserer Schuld. Wir feiern heute auch deshalb Abendmahl, damit unsere Verbundenheit miteinander, untereinander sichtbar wird. Ruhig fröhlich. Jesus verbindet sich im Abendmahl mit uns, mit sich und uns untereinander. Wir teilen unser Leben, unseren Glauben, unsere Gaben. Wir genügen uns nicht selbst. Amen. Wir stimmen uns auf dieses Abendmahl ein, nach einem kurzen Augenblick der Stille, mit diesem Lied 527. Entschuldigung, 525, aber zuerst einen kurzen Augenblick noch der Stille.